Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Sie begleiten und transportieren Patientinnen und Patienten zu Untersuchungen, Operationen oder bei Verlegungen, zum Beispiel auf andere Stationen in einem Krankenhaus. Dabei trifft mein heutiger Gast auf Gegenüber mit ganz unterschiedlichem Alter, Geschlecht oder Hintergrund. Und er geht jederzeit einfühlsam auf alle Sorgen und Ängste ein. Herzlich willkommen, Philipp Henke.
Hallo André.
Mein lieber Philipp, wer dir zum ersten Mal begegnet, der ist normalerweise ganz angenehm überrascht von deiner offenen Art. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, du strahlst gefühlt immer. Woran liegt das denn? Bist du morgens immer gut gelaunt, wenn du aufstehst?
Nee, also morgens bin ich eigentlich nicht gut gelaunt. Das kommt so einfach in dem Moment, wo man dann doch den ersten Patientenkontakt hat, dass ich dann einfach wirklich dem Patienten gegenüber meine Freundlichkeit einfach zeigen möchte, beziehungsweise ich habe das so gelernt, dass man dem gegenüber immer freundlich entgegentritt und damit öffnet man bei manchen schon mal Tür und Tor.
Ja, das ist leider nicht selbstverständlich im Alltag. Wie wichtig ist dir Humor?
Humor ist sehr wichtig, gehört eigentlich mit zum alltäglichen Alltag dazu. Ohne geht's nicht und macht auch natürlich die Laune besser.
Absolut. Du kommst gebürtig aus Sachsen-Anhalt, nämlich aus Halberstadt. Dem Tor zum Harz, hast du mir mal gesagt. Wie zog es dich nach Berlin? Also wie war dein Weg von dort, von Sachsen-Anhalt in die Hauptstadt?
Ich bin damals eigentlich wegen meiner damaligen Freundin nach Berlin gekommen. Die hat hier in Berlin auch schon gearbeitet. Ist Krankenschwester damals gewesen und es war dann eine Überlegung aufgrund dessen, dass wir nicht ewig eine Fernbeziehung beziehen wollten, dass ich dann gesagt habe, okay, ich komme dann nach Berlin, ich gucke mich dann um, beziehungsweise sie hatte dann gesagt, du, pass auf, wir können ja mal gucken, ob es im Krankenhaus eine Möglichkeit gibt, wo du erstmal arbeiten kannst.
Gut, also für dich war es auch keine Option in Halberstadt zu bleiben. Für alle, die Halberstadt jetzt nicht kennen, das ist zum Beispiel, Halberstadt ist auch dafür bekannt für die Hexenverfolgungen in Hexenprozessen. Ich habe gelesen, 24 Menschen wurden damals zum Tode verurteilt, aber natürlich steht Halberstadt nicht nur für das, sondern auch für die schönen Seiten. Es ist bekannt, die Stadt ist bekannt für die sogenannten Halberstädter Würstchen.
Ja, sehr lecker, sehr schmackhaft, immer zu empfehlen.
Ja, das glaube ich. Du bist ja auch ein Genießer. Wer dich so länger kennt, weiß, dass du gerne isst und auch das Leben genießt.
Ja.
Jetzt hast du erzählt, du bist damals wegen der Liebe nach Berlin gekommen, hast dann aber irgendwie was ganz anderes gelernt zu deinem jetzigen Job, nämlich du bist Verwaltungsfachangestellter eigentlich.
Genau, also nach meiner schulischen Ausbildung war dann so die Überlegung, was möchte ich mal werden? Und mir hat eigentlich immer schon so ein bisschen der Menschenkontakt Spaß gemacht und da kam ich dann auf die Überlegung, was heißt Überlegung, beziehungsweise zu dem Entschluss, dass ich mich als Verwaltungsfachangestellter bewerbe, wurde dann damals auch angenommen und habe dort meine Ausbildung 2005 in Magdeburg abgeschlossen.
Und als Verwaltungsfachangestellter arbeitest du in der Regel in öffentlichen Verwaltungen, du übernimmst organisatorische Aufgaben, zum Beispiel im Bereich Personal, Haushalt, Beschaffung. Du bearbeitest aber vor allem auch Anträge und erstellst Bescheide. War das dir damals zu langweilig?
Nein, also mir war das überhaupt nicht zu langweilig. Also ich hätte es gerne auch ausgeübt, bloß 2005 war es damals der Fall gewesen, dass die Behörden eher Stellen abgebaut haben als aufgebaut. Dementsprechend habe ich nach meiner Ausbildung den Job leider nicht ausüben dürfen, sondern musste mich andersweitig umschauen.
Jetzt arbeitest du seit 2013 für einen privaten Klinikbetreiber in Berlin, in Lichtenberg, und zwar als Koordinator im Patientenbegleitdienst. Wir sprechen gleich dazu. Aber was ist denn dazwischen passiert, zwischen 2005 und 2013?
Da habe ich in der Medizintechnik gearbeitet, und zwar bei der Firma HA2 Medizintechnik. Ist eine Tochterfirma der Firma Primed, die in Halberstadt auch ansässig sind, und war dort im Lager und in der Gaststerilisation tätig. Das heißt also, alle Einmalprodukte, die im OP und so weiter verwendet werden, haben wir dort im großen Stil sterilisiert, sodass die dann für den OP clean waren.
Und da ist dann deine Liebe auch entstanden für die Gesundheit?
Naja, entstanden jetzt nicht ganz so, dadurch, dass ich schon Bezug durch meine Mutti hatte, die als MTA im Krankenhaus gearbeitet hat und das über 30 Jahren schon macht, eigentlich schon seit 35, 36 Jahren, hatte ich dahin diesen Bezug in der Hinsicht schon ein bisschen.
Mhm. Aber du wolltest nie als Kind irgendwie, keine Ahnung, Feuerwehrmann, Polizist werden. Gab es da nicht irgendwie mal einen anderen Berufswunsch?
Nicht, dass ich mich erinnere. Also gab die Überlieferung, wo es darum ging, was ich mal später werden will, auf die Frage von meiner Mutter, möchtest du nicht bei uns im Krankenhaus anfangen, war meine Antwort, nein, ich möchte nie im Krankenhaus arbeiten und nie einem Patienten den Popo abwischen.
Tja, gut, so entwickelt sich das manchmal im Leben. Aber was machst du denn? Also du bist jetzt im Patientenbegleitdienst tätig. Wie profitieren denn Patientinnen und Patienten von dir?
Naja, wir sind für alle innerbetrieblichen Patiententransporte zuständig. Das heißt, der Patient, der zum einen entweder gar nicht weiß, wo er hin muss, weil das Klinikgelände ja doch relativ groß ist, beziehungsweise nicht selbstständig dorthin kommt, da übernehmen wir den Transport, bringen den Patienten zur Untersuchung und dann auch wieder zurück.
Also der Patientenbegleitservice bietet ja in der Regel eine Vielzahl von Unterstützungsdiensten für Patientinnen und Patienten an, um dann deinem Patienten den Krankenhausaufenthalt oder die medizinische Behandlung irgendwie angenehmer zu machen, oder?
Ja, also wie gesagt, also dass zum Großen und Ganzen gehört der Patiententransport dazu. Mhm. Und dadurch, dass wir dann mit dem Patienten auch in den Kontakt treten, versuchen wir, den auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, beziehungsweise wir unterhalten uns mal ein bisschen locker mit dem Patienten und können da teilweise auch die Ängste schon ein bisschen nehmen.
Wie viel Ängste oder wie viel Angst begegnet ihr im Alltag?
Ah, das ist unterschiedlich. Also man hat wirklich Patienten, wo du ankommst und die dann schon den Tränen nah sind. Und mit manchen kannst du dann wirklich nochmal so einen kleinen, lockeren, flockigen Spruch bringen, sodass der dann doch ein bisschen aufgeheitert dann ist.
Ja. Magst du uns mal teilhaben lassen an einem typischen Arbeitstag? Wie beginnt der und wann endet der?
Ja, als Koordinator Patientenservice bin ich in der Regel von Montag bis Freitag im Dienst in der Zeit von 7 bis 15 Uhr. Nachdem ich mich dann umgezogen habe, begebe ich mich erstmal ins Büro, schaue, ob es irgendwelche Veränderungen gibt im Dienstplan aufgrund von Krankheiten, versuche dazu ein bisschen gegenzusteuern. Wir haben ein digitales Patiententransportsystem, worüber ich dann auch die Patienten dann mit den Kollegen steuern kann. Das heißt also, ich gucke dann, welcher Kollege ist gerade in der Nähe von irgendwelchen Patienten, beziehungsweise wenn Nachfragen sind von der Station, wie lange braucht ihr noch und so weiter. Das ist dann so mein täglich Brot.
Das bedeutet, ihr werdet bestellt zu den Stationen, zu den Abteilungen und ihr wisst dann schon, wenn ihr dort ankommt, wen ihr eigentlich mitzunehmen habt.
Genau, also wir haben dort, wir wissen von welcher Station, wo der Patient hin soll. Wir kennen den Patientennamen, wir wissen, in welcher Verfassung er ist, in dem Sinne, ob er jetzt als liegender Transport ist oder auch nur im Rollstuhl als Sitzender oder ob er sogar einfach nur, weil er den Weg nicht kennt, aufgrund der Größe des Krankenhauses oder der Sprachbarriere, dass wir ihn dann begleitend, laufend zu der Untersuchung bringen.
Jetzt hast du auch das Thema Sprachbarriere angesprochen. Ich weiß, dass es in einzelnen Kliniken auch, korrigiere mich bitte, Geräte gibt, dass man diese Sprachbarriere übersteht. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Gerade in Notaufnahmen, glaube ich, gibt es das ab und zu. Hast du damit auch zu tun? Hilf mir mal kurz, wie die Dinger heißen.
Also wir haben hier bei uns im Klinikum das sogenannte Triaphon. Dort gibt es eine Vielzahl von Dolmetschern, die bei Sprachbarrieren übersetzen können. Das ist aber bei uns eigentlich eher nicht der Fall, weil wir wirklich uns auf den Patiententransport sozusagen konzentrieren.
Also man spricht nicht so viel mit den Patienten?
Bei manchen ja, weil man kennt sich schon seit ein paar Jahren.
Also es gibt auch Wiederholungstäter.
Es gibt auch Wiederholungstäter auf jeden Fall. Und bei manchen, die möchten auch einfach in Ruhe gelassen werden. Da fragt man nach einem Namen und die sagen, ja, das bin ich und dann geht's los.
Jetzt unterstützt du bei der Terminplanung. Um welche Art von Terminen geht es da?
Naja, das ist eigentlich eher so eine Ad-Hoc-Dienstplanung beziehungsweise Planung der Patienten. Das heißt, die Funktionsbereiche wie Röntgen, Endoskopie und auch der OP haben ihre Pläne, wann welcher Patient drankommt. und mit 10 Minuten, Viertelstunde Vorlaufzeit wird dann der Patient bei uns ins System hinterlegt. Und wir gucken dann natürlich, ob wir gerade jemanden vor Ort haben, beziehungsweise die Automatik macht das, sodass dann ein schneller Transport erfolgen kann.
Bedeutet aber auch, wenn du jetzt jemanden im Rollstuhl auf eine Station fährst, dass er nicht automatisch schneller behandelt wird?
Nee, also wie gesagt, die Funktionsbereiche versuchen natürlich, sich die Patienten so abzufordern, dass kein großer Wartestau entsteht. Manchmal hat man es natürlich, dass aufgrund einer geringen Anzahl an Kollegen dann doch ein Wartestau entsteht beim Rücktransport.
Und dann habt ihr noch die sogenannten Transportdienste. Was darf ich darunter verstehen?
Naja, es bedarf ja auch ab und zu Blutkonserven. Also Patient braucht ja eine Bluttransfusion. Da sind wir mit involviert, dass wir die dann aus dem Labor abholen und dann.
Also die Konserven, nicht die Patienten?
Die Konserven, ja, okay. Ja, die Konserven. dann in den OP oder auf die Station bringen, wo dann der jeweilige Patient gerade ist und dann der Patient die Konserven verabreicht bekommt. Wir haben es natürlich auch, dass Patienten, die aus der Rettungsstelle liegend auf die Station gehen, natürlich dann die jeweilige Liegetrage wieder zurück in die Rettungsstelle befördert werden muss. Und das sind auch dann so eine Transporte, die wir ableisten.
Puh, ja, das hört sich nach einer Menge an. Also jetzt begleitest du ja die Gegenüber auch zu Untersuchungen und Behandlungen. Bist du die ganze Zeit vor Ort oder gehst du dann zwischendurch wieder? Wie koordiniert man das für sich?
Nee, also wir sind wirklich nur für den Transport da. Wir bringen den Patienten zu der Untersuchung hin, melden ihn dann einmal an, sagen, Herr Müller-Meyer-Schulze ist jetzt da. Und in der Regel ist es dann meistens so, dass auch schon der nächste Transportauftrag auf unserem Endgerät, Smartphone, dann auch schon da ist, sodass wir dann im glücklichen Fall gleich dort vor Ort den nächsten Patienten mitnehmen, beziehungsweise dann zur Station und den nächsten Patienten abholen.
Also eine Art laufendes Taxi.
Ja.
Okay, jetzt kann ich mir schon mehr darunter vorstellen. Jetzt hilfst du ja auch bei administrativen Aufgaben. Du füllst, glaube ich, auch oder unterstützt bei der Ausfüllung von Formularen.
Nee, also mittlerweile, das ist wirklich dann eher der Service. Das sind dann die Kollegen von der Station, das sind die Stationssekretärinnen, die machen das, weil wir haben damit größtenteils gar nichts mehr zu tun.
War das früher anders?
Also in meiner Zeit bisher damals nicht, nein.
Okay, gut. Aber dann ist das Thema emotionale Unterstützung ist auch sehr groß bei euch, denn ich kann mir vorstellen, dass du oft auch der erste Ansprechpartner bist, wenn es um nicht so schöne Angelegenheiten geht. Also dann, wenn Patienten vielleicht auch mal Trost benötigen oder sich gerade durch schwierige Zeiten irgendwie angeln müssen.
Ja, also wie gesagt, in der Zeit, wo wir die Patienten mit denen dann durchs Haus fahren, kommt man ins Gespräch, versucht so ein bisschen dann auch die Angst zu nehmen beziehungsweise ein bisschen hinterfragen. Und da ist Empathie einer der wichtigsten Punkte mit.
Da kommen wir gleich noch dazu. Aber wie persönlich wird so ein Gespräch? Also wenn du mit dem Gegenüber in den Austausch gehst, musst du dann irgendwann auch mal sagen, okay, danke, aber ich kann jetzt nicht so die ganze Lebensgeschichte mir anhören. Oder also wie offen begegnet man dem Gegenüber?
Also ich in erster Linie sehr offen und ich höre mir das auch an. Aber in dem Moment, wo ich dann an der Stelle bin, wo der Patient sein soll, dann sage ich, so, wir haben das Ziel erreicht. Ab hier übernehmen die Kollegen und dann ist das Gespräch auch schon fast so gut wie beendet.
Arbeitest du bei deiner Arbeit auch mit anderen Gesundheitsdienstleistern und natürlich mit den Pflegekräften zusammen?
Ja, also wir haben ja zum einen den Austausch mit den Pflegekräften und zum anderen auch teilweise mit den Ärzten, dass die uns dann auch mal anrufen oder mich anrufen und sagen, du, pass auf, der Patient ist jetzt doch, der müsste dann doch mal bitte schneller kommen oder ihr müsstet mir bitte schneller kommen und so weiter. Also den Austausch haben wir auch. Bin auch regelmäßig, dass man sich mal mit den Kollegen von der Materialwirtschaft unterhält, das dann aber schon so ein bisschen eher auf die freundschaftliche Art und Weise, nicht eher so dieses Dienstliche, sondern ja, diese private Ebene.
Ja, jetzt bist du ja schon einige Jahre auch im Job, da entstehen wahrscheinlich auch Freundschaften.
Ja, also Bekanntschaften und Freundschaften auf jeden Fall.
Mal ganz ehrlich, Philipp, jetzt läufst du den ganzen Tag von A nach B. Hast du schon mal die Schritte gezählt? Wie viele Kilometer läufst du am Tag?
Ja, also dank der modernen Technik des Handys, das ja eigentlich immer am Mann ist,
ja,
gibt es da auch Schrittzähler mittlerweile drin. Und in der Regel sind wir so bei 18.000 bis 20.000 Schritte, 15 Kilometer. Mhm. Das ist so ein normaler Tagesbedarf, den wir haben.
Das ist auf jeden Fall eine Menge. Die Arbeit stellt ja auch Anforderungen, wahrscheinlich neben dem menschlichen, einiges an körperlichen Einsatz. Wie fit sollte ich da sein, um deinen Job zu machen?
Naja, also kommt immer drauf an, wie fit man sich fühlt, ne? Also klar, das ist anstrengend. Wir laufen den ganzen Tag. Wenn es schlecht läuft, sind es dann die besagten 20.000 Schritte, 15 Kilometer. Und da kommt man dann doch schon mal leicht ins Schwitzen.
Ja, jetzt hast du, du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du überwiegend in der Frühschicht arbeitest. Aber es gibt ja nicht nur die Früh-, sondern auch die Tages- und also die Spät- und die Nachtschicht. Hattest du das jemals oder warst du schon immer nur am Vormittag tätig?
Nee.
Also nur ist gut gesagt, aber eher am Vormittag.
Nein, also ich habe mal ganz normal auch als Mitarbeiter im Patientenbegleitdienst angefangen. Hatte dort auch ganz normal meinen Früh-, Spät- und Nachtdienst. Die Kollegen sind auch alle rund um die Uhr immer irgendwie da. Wir haben verschiedene Dienstzeiten zum Beginn und zum Ende, sodass es gewährleistet ist, dass wir 24/7, 365 Tage im Jahr vor Ort sind. Und aufgrund meiner Position als Koordinator ist es gewünscht, dass ich im Tagdienst als Ansprechpartner zur Verfügung stehe. Mhm.
Und weil du besonders gerne morgens früh aufstehst?
Ja, mittlerweile schon.
Wann geht's denn da los morgens?
In der Hinsicht, wann die Transporte sich...
Wann kommst du zur Arbeit? Wann stehst du auf? 5 Uhr, 6 Uhr? Wann beginnt so eine Frühschicht?
Also mein Dienst beginnt um 7 Uhr. Ich stehe in der Regel um 6 Uhr, gegen 6 Uhr auf und dann einmal frisch machen und ab auf Arbeit, sodass ich gegen 6:45 auf Arbeit bin, umgezogen bin und dann einmal schon ins Büro den ersten Ansturm abarbeiten kann, beziehungsweise das, was noch vielleicht sich angehäuft hat.
Ja, du hast schon den Ansturm erwähnt, da geht es ja bestimmt oftmals auch Schlag auf Schlag, Operationen, Notfälle, geht ja rund um die Uhr so zu, aber wann ist denn die Rush-Hours? Am Vormittag, am Mittag die am meisten los?
Hängt immer auch von den Tagen ab, weil sich dann OPs und so weiter, die haben ja auch ihre Planungen, aber in der Regel ab um 8, 8:30, 9 ist so wirklich Highlife bis 15, 16 in Richtung 17 Uhr und dann flacht es doch relativ schnell ab, sodass dann zum Spätdienst her eigentlich nur noch größtenteils die Rettungsstelle ist, die dann das Hauptaugenmerk ist.
Also man sollte auf jeden Fall eine gute Kondition mitbringen, aber auch im wahrsten Sinne hellwach sein und wissen, wohin man fährt. Hast du dich schon mal verfahren?
Ja, ist glaube ich jedem mal passiert, aber aufgrund von Unachtsamkeit, dass man einfach verkehrt gelesen hat, wo man hin soll und dann dem Patienten eine verkehrte Station abgeliefert hat und dann, und dann fährt man mal schnell dann auf die richtige.
Aber du hast noch nie irgendwie einen Patienten verloren, dass er komplett verschwunden war?
Nee.
Okay. Ja, kann ja alles passieren. Was glaubst du denn, wie kann denn so ein Patientenbegleitdienst auch die Kommunikation zwischen den Patienten und den Ärzten verbessern? Ihr seid ja auch so eine Art Vermittler.
Ja, also wenn wir natürlich hören, dass der Patient unzufrieden ist, dann beziehungsweise gerade irgendwelche Leiden noch hat, dass man dann gerade den Doktor, der auf der Station ist, nochmal anspricht und mit dem nochmal sagt, du pass auf, Patient hat gerade das und das geäußert, beziehungsweise auch wenn du bei der Pflege dann ankommst und sagst, du, der Patient müsste dann doch mal dringend auf Toilette, dann das kriegen wir schon hin, das ist der kurze Dienstweg sozusagen.
Ja, das bekommt man auch irgendwann mit, wenn es zu lange gedauert hat.
Ja.
Philipp, welche Qualifikationen und Fähigkeiten sollte ich denn jetzt eigentlich mitbringen, um so einen Job wie du zu machen? Also wir sprachen schon über die Kondition, über die Ausdauer, aber was gehört noch dazu?
Mittlerweile wünschenswert ist natürlich eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer, beziehungsweise zukünftig heißt es ja Pflegeassistent.
Die hast du auch abgeschlossen,
genau.
Nämlich nachträglich 2023.
Ja. Oder man ist sogar schon Rettungssanitäter, aber dann auch mit einer einjährigen Ausbildung, nicht mit der kurzen Ausbildung, die zurzeit gemacht wird von einem Vierteljahr, sondern schon die große und ansonsten natürlich reden können und Empathie zeigen.
Ja, die Empathie ist, die ist total wichtig in sämtlichen Berufen, aber leider nicht jedem gegeben. Aber welche Rolle spielt Humor?
Humor kann helfen, ne? Also ein Lächeln am Tag ist eigentlich schon die halbe Miete und lockert das Gespräch zu Anfang gleich sehr schön auf.
Jetzt hast du schon die Ausbildung erwähnt, die du nachträglich noch abgeschlossen hast, nämlich zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer. Warum hast du sie gemacht? Du warst ja schon arbeiten, warst schon mitten im Job. Warum hast du dir das nochmal angetan?
Das hat mit der Gesetzgebung unseres Bundes zu tun. Und zwar gibt es das Krankenhausrefinanzierungsgesetz, das besagt, dass alle Mitarbeiter, die Patiententätigkeiten machen, doch auch eine Ausbildung haben sollten, die dann über die Krankenkassen ja wieder refinanziert wird, quasi Krankenhausbudget. Und da ist dann mein Arbeitgeber damals auf uns zugekommen und hat gesagt, hör zu, wir würden es gut finden und wir unterstützen euch dabei, wenn ihr diese Ausbildung einmal macht. Ihr behaltet weiterhin euer normales Gehalt, seid für dieses Jahr, was diese Ausbildung damals gedauert hat, freigestellt. Ihr seid dann in einer Praxis, also im Praxiseinsatz. Das heißt, wir mussten auf einer chirurgischen Station und auf einer internistischen Station arbeiten. Und ihr seid für die Theorie in dem Sinne auch freigestellt, das heißt Schule.
Also hast du das Ganze berufsbegleitend gemacht. Aber wie bildest du dich denn generell weiter?
Naja, also in unserem Metier ist die Weiterbildung jetzt eingeschränkt, weil wir ja wirklich in dem Sinne erstmal nur die Patientenbegleitung machen. Wir haben aber regelmäßig Reanimationsfortbildungen, die jeder Kollege auch mindestens ein oder alle zwei Jahre mal machen sollte. Ich habe durch unser Transportprogramm natürlich da auch noch mal ein bisschen andere Aufgaben, dass ich gucke, wo können wir ja noch mal ein paar Verbesserungen erzielen, beziehungsweise mit unserem Programm, was wir gerade neu geupdatet haben, da sind natürlich auch noch ein paar Kinderkrankheiten, die wir dann immer ausmerzen müssen.
Ja, klar. Ja. Du hast das Thema Reanimation angesprochen, wenn du durch die Stadt läufst, du wohnst in Berlin, wie oft passiert es dir, dass du auf der Straße oder an irgendwelchen Orten vielleicht auch potenzielle Notfälle erkennst, also ja, Menschen, die gerade in einer schwierigen Situation sich befinden und eventuell deine Hilfe benötigen, passiert dir das öfters?
Nein, also bisher glücklicherweise noch nie, dass ich wirklich da als Ersthelfer eintreffe bzw. unterstützen muss. Aber natürlich mit der Ausbildung im Hinterkopf hat man natürlich ein sicheres Gefühl.
Jetzt gehst du sehr offen mit deiner Arbeit um und mit dem, was du dich beschäftigst. Jetzt hast du aber bestimmt auch so die eine oder andere herausfordernde Situation. Also dann, wenn es eben nicht mehr so lustig endet. Wie gehst du damit um, mit diesen schwierigen Momenten, auch diesen traurigen Momenten? Wie verarbeitet man das selbst?
Man redet mit den Kollegen auch mal darüber. Ja, also wird dann einfach mal darüber gesprochen, du, ich hatte gestern mit dir und aber habe auch den Rückhalt in der Familie. Einmal die Woche wird in der Regel mit der Mutti telefoniert. Und dadurch, dass sie natürlich in der Pflege oder im Krankenhaus auch mal arbeitet hat, hat sie dann natürlich auch da einen Blick und ein Gehör für, dass man da einfach mal sich austauscht und drüber spricht.
Also das Miteinanderreden ist auch privat total wichtig.
Ja.
Okay. Lieber Philipp, du brennst nicht nur für deinen Beruf, sondern du wurdest auch es war im November 2021, in der Kategorie Porträt mit dem PR-Bild Award ausgezeichnet, einer Tochter von der deutschen Presseagentur DPA. Und das Motiv hieß Last. Worum ging es da?
Ja, es ging darum, das war ja zu Corona-Zeiten, dass wir einmal abgebildet hatten, wie ich jemanden, der verstorben ist und höchstwahrscheinlich auch an Corona transportiert habe in unsere Pathologie und natürlich auch dementsprechend dann eingekleidet war mit meiner persönlichen Schutzkleidung, das heißt Kittel, Handschuhe, Mundschutz, Visier und das zum einen das Thema Last ja gewesen ist, die Last, die man ja schiebt, dem Patienten oder dem Verstorbenen, aber auch zum anderen das Thema Last, was ja dann dieses Psychische betrifft, ne? Dass man natürlich damit auch klarkommen muss und damit auch selbstverständlich umgehen kann.
Also das Motiv hatte ich gezeigt als in deiner Funktion als Koordinator des Patientenbegleitdienstes und du hast einen an oder mit Covid-19, man muss das immer sehr deutlich aussprechen, an oder mit Covid-19 verstorbenen Patienten durch den sogenannten unterirdischen Verbindungsgang in die Pathologie überführt. Dazu muss man wissen, viele Krankenhäuser sind unterirdisch miteinander verbunden, die einzelnen Gebäude.
Genau. Also dadurch, dass wir auch bei uns im Klinikum ein Pavillonprinzip haben, das heißt also über die Jahre gewachsen, Altbau und Neubau wurden dann mit Kellergängen miteinander verbunden.
Und an dem Tag, an dem dieses Foto entstanden ist, hat das Robert-Koch-Institut, ich glaube es waren um die 14.022 neue Fälle und 839 Todesfälle an einem Tag verzeichnet. Also rückblickend betrachtet, das ist ja schon eine Menge. Ja. Also wie hat dich die Covid-19-Pandemie in deinem Alltag, ich will nicht sagen eingeschränkt, aber beschäftigt? Du hast ja im Prinzip das alles auch mit nach Hause getragen.
Ja, also klar macht man sich Gedanken. Reisen war nicht mehr groß möglich, beziehungsweise Familie besuchen. Meine ganze restliche Familie lebt da noch in Halberstadt, sodass ich in der Zeit auch wirklich nur telefonischen Kontakt halten konnte. Aber das ging irgendwie, ne? Also man hat dann auch mal mit Videocall und so weiter die Familie gesehen.
Ich glaube, egal wie stark man da auch körperlich sein mag, die emotionale Belastung so einer Pandemie, die wir wahrscheinlich und hoffentlich nur alle einmal im Leben miterleben müssen, die brachte ja auch viele von uns an persönliche Grenzen. Das hast du schon erzählt, Unterhaltung, Kommunikation ist sehr wichtig im Privaten. Du hast aber noch ein ganz besonderes Hobby. Und zwar engagierst du dich bei einem Fußballclub in Berlin, der heißt, glaube ich, Ballzauber.
Richtig, das ist eine Freizeitmannschaft hier in Berlin, im Osten sogar.
Sogar im Osten.
Sogar im Osten, ja, genau. Ja. Wir sind bei Rot-Weiß Hellersdorf sogar mit angegliedert. Wir sind eine Truppe, die meisten Jungs kennen sich schon seit 15, 20 Jahren oder nicht sogar schon länger, die noch zu Schulzeiten miteinander befreundet waren, die dann irgendwann mal gesagt haben, du pass auf, wir würden mal gerne in den Ligabetrieb treten, nicht nur bei Freizeitturnieren antreten. Und durch einen ehemaligen Arbeitskollegen, der dort auch noch immer spielt, bin ich dann dazugestoßen. Ja, und macht immer noch Spaß.
Und was machst du da genau?
Ich bin der Torwart.
Ah, na gut. Also bekommst alles ab und verteidigst,
richtig,
dass da kein Ball reinkommt.
Richtig.
Okay, und da findest du auch dann den inneren Ausgleich?
Ja, also man witzelt dann nochmal, man macht seine Späße miteinander. Ist ja nicht nur Spiel, sondern auch ein bisschen Training und da macht es dann halt Spaß, mal außerhalb seiner Bubble sozusagen, ja, mal mit anderen in Kontakt zu treten, die alle eigentlich in der Regel nichts mit Krankenhaus zu tun haben. Mhm. Also eines Versicherungskaufmann, die anderen sind Objektreiniger und so weiter. Also können wir alles aufziehen durch die Bank weg.
Wahnsinn, Wahnsinn. Mir hat irgendjemand mal geflüstert, dass du auch in Videos mitspielst.
Ja.
Erzähl mal.
Im Zuge dessen, dass ich ja nun auch beim PR Bild Award gewesen bin, hatte ich dann einfach mal die Überlegung gehabt, ach komm, kannst du dich noch mal auf Musikvideos beziehungsweise einfach mal als Protagonist oder Komparse bewerben? Mhm. Ja, und dadurch ist es dann entstanden, dass ich dann für 3-4 Musikvideos mittlerweile in Erscheinung treten durfte.
Darfst du da mehr davon erzählen, um welchen Künstler handelte es sich? Was war das für eine Art von Musik?
Durch die Bank weg. Also ich hatte den Rapper Nemo. Mhm. Dann war jetzt gerade aktuell dieses Jahr Alligato, der gerade wieder mit einer neuen Single aufgewartet ist. Dann war es noch Electric Callboy. Capital Bra hatte ich auch noch mal so ein bisschen drin, aber da sieht man mich nicht so wirklich, außer wenn man es weiß, wie ich aussehe und wirklich zoomt.
Tja, so ist das in der Filmbranche. Man steht 8 Stunden irgendwo und dann denkt man sich am Ende 2 Sekunden und ja, keiner hat mich entdeckt.
Genau, aber bei den anderen, da sieht man mein schönes Gesicht doch sehr präsent.
Ja, dein schönes Gesicht sieht man ja nicht nur dort, du hängst auch in den Berliner U-Bahnen. Für eine Kampagne deines Arbeitgebers also du bist überall wirklich so, ich glaube in Brandenburg auch im Kinosaal irgendwie zu sehen, man wirbt mit deinem Gesicht und wenn man dich einmal wirklich gesehen hat, dann weiß man auch, warum man das tut, weil du eine sehr herzliche Ausstrahlung hast. Wenn wir jetzt mal noch nach vorne blicken, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Ist es ein Job, den du dein ganzes Leben machen möchtest, überhaupt machen kannst oder sagst du, okay, das kann ich mir jetzt mal noch 10 Jahre vorstellen, aber irgendwann habe ich auch vielleicht Probleme mit dem Rücken. Was tust du, damit das nicht so weit kommt?
Naja, also ich sag mal so, die Arbeit ist ja nun belastend, aber ich sag mal so ein bisschen mehr Bürotätigkeit, weniger diesen Kontakt beziehungsweise diese Laufleistung wäre natürlich wünschenswert, aber ich denke mal, das wird sich auch in den nächsten 10 Jahren nichts ändern, weil Patienten gibt es immer und die Wege werden die Roboter nicht so schnell finden oder das wird mit künstlicher Intelligenz nicht so schnell möglich sein. Ja, ich habe mittlerweile Kollegen, die sind fast Mitte 60, ist der älteste Kollege. Und der Jüngste ist Anfang 20, also von der Sache her, es ist immer möglich, dass man das irgendwie durchsteht. Gibt natürlich auch dann die Möglichkeit, wenn es Wehwehchen gibt, über einen Arzt mit Physiotherapie. Das hat man, habe ich natürlich auch. Habe auch meine kleinen Wehwehchen, die dann bearbeitet werden. Ja.
Aber durchstehen ist das eine und das andere ist auch die Leidenschaft, aber die hast du ja in dir für deinen Job. Wenn man dich so sieht, du machst es ja auch aus Freude.
Ja. Ohne Arbeit geht es ja sowieso nicht und wenn der Arbeit schmeckt, ist es noch besser.
Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für deinen Besuch, lieber Philipp. Hat Spaß gemacht mit dir und ich wünsche dir natürlich sowohl beruflich als auch privat weiterhin alles Gute. Schön, dass du da warst.
Danke, lieber André. Danke für die Einladung.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.